Für Medizinstudenten ist die Chemie normalerweise eine Bürde, ein ungeliebtes Fach, für das man nur das Allernotwendigste lernt. Was hat denn Medizin schon mit Chemie zu tun, so mögen Sie denken. Paul Ehrlich war da anders gestrickt. Schon als Medizinstudent war er von der Chemie fasziniert, schrieb überall, wo er hinkam, seine Formeln auf und konnte in dieser Formelsprache auch denken. Professor Wolfgang Eckhardt leitet an der Universität Heidelberg das Institut für Medizingeschichte.
Paul Ehrlich ist ohne seine chemische Ausbildung, ohne seine farbchemische Ausbildung eigentlich nicht denkbar, denn sein ganzes Forschen und Handeln basiert auf dem Umgang mit chemischen Stoffen, da sind vor allen Dingen die Farbstoffe, die für ihn von ganz erheblicher Bedeutung sind in der antiinfektiösen Prophylaxe und in der antiinfektiösen Therapie.
Seine Freunde berichten von den verfärbten Händen. So gern und so viel experimentierte Paul Ehrlich mit Farbstoffen. Er entwickelte unter anderem eine Methode, um Tuberkelbazillen anzufärben. Sie wird in einer abgewandelten Form noch heute verwendet. Wenn man aber Bakterien spezifisch anfärben kann, dann sind diese Farbstoffmoleküle offensichtlich in der Lage, gezielt an Bakterien zu binden. Und so eine Eigenschaft müsste auch ein Arzneimittel haben, mit dem man Bakterien bekämpft.
Damit reicht natürlich Paul Ehrlich noch mit seinen Interessen in eine frühere Phase der Bakteriologie. Die großen Erfolge der frühen Bakteriologie, also Robert Kochs zum Beispiel bei den Entdeckungen der Bakterien, hing ja nicht nur damit zusammen, dass man potente Mikroskope, die von Zeiss in Jena entwickelt worden sind, benutzen konnte. Allein mit den Mikroskopen hätte man nichts gesehen. Der ganz wesentliche Erfolg dieser jungen Bakteriologie hing mit den Färbemethoden zusammen. Das heißt also mit den Methoden durch Anfärben des organischen Materials, des Gewebematerials, auch spezifische Bakterienanfärbungen herstellen zu können und dann die Bakterien dadurch sichtbar zu machen.
Der berühmte Robert Koch hatte Paul Ehrlich 1891 an sein Institut für Infektionskrankheiten in Berlin geholt, wo er ihm ein eigenes kleines Labor überließ. Ehrlich entwickelte zahlreiche Farbstoffe, mit denen es zum Beispiel möglich ist, ein sogenanntes Blutbild zu erstellen, also beim Blick durchs Mikroskop die verschiedenen Blutzellen auseinanderzuhalten. Seine berühmteste Entwicklung ist aber das Methylenblau, erzählt Professor Christoph Friedrich vom Institut für Geschichte der Pharmazie an der Universität Marburg.
Das war sein Lieblingsfarbstoff, mit dem er besonders gerne gefärbt hat. Und da hat er also festgestellt, dass Methylenblau Nervenzellen färben kann. Und hat daraus dann geschlussfolgert, dass man Methylenblau, das ja eine Affinität zu den Nervenzellen hat, auch zur Heilung von Nervenkrankheiten nutzen kann. Das hat sich natürlich nicht groß bewährt, aber es war sozusagen sein Ansatz, mit dem er dann begonnen hat, über neue Arzneistoffe nachzudenken.
Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass heute wieder diskutiert wird, dieses Methylenblau als Medikament gegen Malaria einzusetzen. Aber Ehrlich suchte nach einer Nervenkrankheit, weil eben Methylenblau Nerven anfärbt, und erschien ihm zunächst die Schlafkrankheit ein geeigneter Kandidat zu sein. Verschiedene Farbstoffe zeigten allerdings zu starke Nebenwirkungen, wenn man sie als Medikamente verabreichte. Paul Ehrlich begann deswegen, ihre chemische Struktur abzuwandeln. Die so entwickelten Präparate ließ Ehrlich in Afrika an Schlafkranken erproben, berichtet Wolfgang Eckhardt.
Das ist ein spannender, aber auch ganz bedrückender Nebenaspekt der Forschung Paul Ehrlichs, dass er ganze Reihen seiner chemischen Präparate, die er entwickelt hat, an der damaligen Kolonialperipherie hat experimentell erproben lassen. Und zwar einmal durch Robert Koch, der zu einer großen Schlafkrankheitsexpedition nach Tansania aufgebrochen war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und sich regelmäßig kleine Päckchen mit chemischen Präparaten von Paul Ehrlich, vor allen Dingen mit Atoxyl, dann später aber auch mit Arsacetin und Arsenophenylglycin, schicken ließ und sie in Schlafkrankheitslagern, man nannte diese Lager damals Konzentrationslager, obwohl sie mit dem späteren Begriff des Konzentrationslagers nicht viel zu tun haben, an großen Gruppen von Patienten experimentell erprobte. Da ist es zu jeder Menge Zwischenfällen gekommen. Das heißt, Patienten sind zum Teil gesundet an der Therapie, zum Teil sind sie an den Überdosierungen verstorben oder irreversibel blind geworden.
Die Karriere von Paul Ehrlich war nur möglich, weil im preußischen Kultusministerium jemand seine schützende Hand über ihn hielt. Der Ministerialdirektor Friedrich Althoff war so etwas wie die graue Eminenz der preußischen Wissenschaft. Althoff war zugetragen worden, dass Paul Ehrlich sich unter seinem Chef Robert Koch nicht besonders wohl fühlte. Außerdem war Ehrlich Jude, wollte sich aber nicht, wie so viele andere jüdische Wissenschaftler, taufen lassen, um Karriere zu machen. Althoff sah deswegen keine Chance, ihn als Professor an einer Universität unterzubringen. In Frankfurt gab es dagegen noch keine Universität.
Althoff hat dann wesentlich dafür gesorgt, dass ihm ein Institut für experimentelle Therapie zur Verfügung gestellt wurde, in Frankfurt nämlich, das Königliche Institut für experimentelle Therapie, das dann 1899 eröffnet wurde und damit als ganz wesentliche frühe Arbeitsstätte für Paul Ehrlich zur Verfügung stand. Da sind seine wesentlichen Forschungen geleistet worden, was ihm auch eine relativ große Unabhängigkeit sicherte.
Später kam noch das Georg-Speyer-Haus hinzu, das Franziska Speyer gestiftet hatte. Sie war die Witwe des jüdischen Bankiers Georg Speyer. Das Georg-Speyer-Haus, in dem heute noch geforscht wird, ist ein Beispiel für die reiche jüdische Bürgerkultur, die Frankfurt einst geprägt hat. Hier gelang Paul Ehrlich 1907 der große Durchbruch. In langen Versuchsreihen hatte er chemische Substanzen immer wieder abgewandelt. Die Substanz Nummer 606 erwies sich schließlich als wirksam sowie als einigermaßen ungiftig.
Wonach Ehrlich also suchte, war ein chemisches Medikament, das eine möglichst hohe Bakterienaffinität hatte und eine möglichst niedrige Körperzellenaffinität, um so sehr gezielt, quasi wie mit Wunderkugeln, wie mit Zauberkugeln, eine Chemotherapie durchführen zu können. Das war seine Idee und das ist ihm tatsächlich gelungen in der Syphilistherapie.
Der Erreger der Syphilis war erst 2 Jahre zuvor, im Jahre 1905, entdeckt worden. Er ist ein Bakterium, das sich wie ein Korkenzieher windet. Wie sehr die Syphilis die Beziehungen zwischen den Geschlechtern einst vergiftet hat, lässt sich heute kaum noch nachvollziehen. Wahrscheinlich hatten schon die Matrosen des Kolumbus diese Krankheit von einer seiner ersten Amerikareisen mitgebracht. Und ernstzunehmende Historiker führen den Aufstieg des lustfeindlichen Protestantismus unmittelbar auf die sich ausbreitende Syphilis zurück. Für die ersten Symptome der Syphilis, kleine Knötchen und Geschwüre, gab es bereits ein Medikament, sagt Christoph Friedrich.
Quecksilber Verbindungen, die vor allem als Salben angewendet worden sind. Man hat sie damals in den Bädern angewendet. Die Patienten mussten sich ausziehen und wurden dann am ganzen Körper mit einer Quecksilbersalbe bestrichen. Das Quecksilber hat sicherlich eine positive Wirkung gegen den Syphiliserreger gehabt, aber Quecksilberverbindungen sind schwere Gifte. Den Patienten fielen die Zähne aus, die Haare gingen aus und bei vielen konnte niemals geklärt werden, ob sie an einer Quecksilbervergiftung oder an der Syphilis gestorben waren.
Es gab den sogenannten Schwiegervatergriff. Wenn sich also ein junger Mann anmeldete, um die Tochter zu freien, dann fasste ihm der Schwiegervater gelegentlich zunächst mal in die Ellenbeugen, um zu sehen, ob er vergrößerte Lymphknoten hatte und möglicherweise an der Syphilis erkrankt war. Das hatte auch Konsequenzen für die Insassen der psychiatrischen Anstalten. Wir wissen heute, dass ein Großteil der Insassen dieser Landeskrankenanstalten, Landesheilanstalten, psychiatrischen Kliniken mit Paralytikern besetzt war. Das heißt also mit solchen Menschen, die irgendwann mal in der Jugend eine Syphilisinfektion hatten. Das ist ja das Fatale an der Krankheit. Die Symptome klingen ab und es entwickelt sich mit einem Abstand von 20, 30 Jahren eine progressive Paralyse, das heißt eine progressive Nervenerkrankung. Und die haben das Hauptpotenzial bestimmt mehr als 50% der psychiatrischen Anstalten damals gestellt.
Das berühmteste Opfer einer progressiven Paralyse, also der Lähmung, die sich als Spätfolge einer Syphilis einstellt, war wohl Friedrich Nietzsche. Und diese unheilbare Geisteskrankheit wurde nun plötzlich zu einer therapierbaren Infektionskrankheit. Ehrlich hatte einen befreundeten Kollegen an einer psychiatrischen Anstalt gebeten, sein Medikament Nummer 606 an dessen Patienten auszuprobieren. Und tatsächlich gelang es mit Nummer 606, diese Syphilitiker im Spätstadium von ihrer Krankheit zu befreien. Auch wenn sich die Verwüstungen, die der Syphiliserreger in deren Nervensystem angerichtet hatte, natürlich nicht mehr rückgängig machen ließen. Paul Ehrlich war von seinem Charakter her ein bescheidener Mensch, der sich nur für seine chemischen Versuche und für Kriminalromane begeisterte. Nun wurde er an die Öffentlichkeit gezerrt. Das Medikament Nummer 606, nun unter dem Markennamen Salvasan bekannt, war nicht einfach zu verabreichen. Unter Einfluss von Sauerstoff konnte es sich nach langer Lagerung sogar in ein Gift verwandeln. Eine sonderbare Koalition tat sich gegen Paul Ehrlich zusammen. Die Naturheilkundler unter den Ärzten hielten eine Chemotherapie von Krankheiten schlicht für abwegig. Besonders diffamierte ihn hier der ehemalige Leibarzt von Bismarck. Antisemiten unterstellten dem Juden Paul Ehrlich reine Profitgier. Und christliche Kreise warfen ihm wiederum vor, die sittliche Ordnung zu gefährden, erzählt der Marburger Pharmaziehistoriker Professor Christoph Friedrich.
Dazu kommt, dass natürlich Salvasan entsprechende Forschungs- und Entwicklungskosten, wie wir heute bei jedem Arzneimittel ja wissen, verursacht hat. Und Salvarsan war natürlich ein teures Medikament. Der Kilopreis lag dann bei 16.000 Reichsmark. Das war natürlich sehr viel, wobei man ja bedenken muss, dass natürlich aus diesem Kilo natürlich Tausende von Einzeldosen dann hergestellt werden. Also das ist dann eine Hochrechnung. Und man hat dann immer behauptet, dass das Kilo Salvarsan nur 8 Reichsmark kosten würde und das andere wären sozusagen Profit. Ehrlich hat dazu sehr eindeutig in einem Interview Stellung genommen und dargelegt, wie der Preis zustande kommt. Aber auch das blieb ungehört.
Schließlich kam es sogar zu einer Salvarsan-Debatte im Reichstag. Wie sehr Paul Ehrlich unter den Vorwürfen litt, kann man nur ahnen, wenn man erfährt, dass er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs deswegen begrüßt hat, weil er damit endlich aus den Zeitungsschlagzeilen verschwand. Wer allerdings in einem positiven Sinne von Salvarsan profitierte, das waren die Farbwerke Hoechst. Die Firma Hoechst hatte bereits einige der Farbstoffe hergestellt, die Ehrlich entwickelt hatte. Und sie nahm nun die Produktion des ersten Chemotherapeutikums in der Medizingeschichte auf. So wurde Salvarsan zu einem wichtigen Meilenstein beim Aufstieg der Firma Hoechst zu einem pharmazeutischen Unternehmen von Weltrang. Später entwickelte Ehrlich dann das noch besser verträgliche Neosalvarsan. 1908 erhielt Paul Ehrlich den Medizinnobelpreis.
Obwohl er seinen Nobelpreis nicht dafür bekommen hat, sondern eher für seine Arbeiten über die Immunität. Das wird oft falsch dargestellt in der Literatur. Den Nobelpreis hat er also für die Immunologie gekriegt. Das Salvarsan, das ja erst 1910 in den Markt gekommen ist, ist also später gewesen.
Emil von Behring, der erste Medizinnobelpreisträger der Geschichte, war ebenfalls Assistent am Institut von Robert Koch gewesen. Hier hatte Behring eine Impfung gegen Diphtherie entwickelt. Aber erst Paul Ehrlich konnte theoretisch erklären, wie diese Impfung überhaupt funktionierte. Außerdem schwankte das Serum, das Behring für die Diphtherieimpfung verwendete, stark in seiner Qualität. Ehrlich entwickelte ein Verfahren, um das Impfserum zu standardisieren. Behring, von seinem Charakter her das genaue Gegenteil von Ehrlich, ein eher arroganter Typ, fühlte sich kontrolliert und geriet mit Ehrlich aneinander. Erst spät haben sich diese beiden berühmten Schüler von Koch wieder versöhnt. Paul Ehrlich starb bereits im Alter von 61 Jahren am 20. August 1915 an einem Schlaganfall in Bad Homburg. Später wäre sein Name beinahe aus der Medizingeschichte getilgt worden, erzählt der Heidelberger Medizinhistoriker Professor Wolfgang Eckhardt.
Anders als Emil von Behring, der in den 20er Jahren und dann auch in den 30er und frühen 40er Jahren sehr geehrt wurde nach seinem Tod, sehr anerkannt wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen, war es mit Paul Ehrlich bestellt. Paul Ehrlich war Jude und hatte auch diese Hetzkampagne über sich ergehen lassen müssen im Zusammenhang mit den ersten großen Salvarsan-Problemen unmittelbar am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und die Nationalsozialisten haben nach 1933 versucht, den Namen Paul Ehrlichs völlig sozusagen aus der Fortschrittsgeschichte der deutschen Medizin auszulöschen. Paul Ehrlich durfte nicht zitiert werden, durfte nicht erwähnt werden. Zu den diversen Jubiläen, die anstanden, sind zwar Behring-Briefmarken erschienen im Nationalsozialismus, aber keine Paul-Ehrlich-Briefmarken, was verständlich ist unter den politischen Vorzeichen jener Zeit. Aber das gehört eben auch zur Geschichte, dass hier ein jüdischer Wissenschaftler, der Überragendes geleistet hatte für die chemotherapeutische Forschung, für die pharmakologische Forschung, von den Nationalsozialisten totgeschwiegen worden ist, sodass es zu einer Rehabilitation Paul Ehrlichs eigentlich erst nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 50er Jahren gekommen ist.